Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Solloch. Guten Tag. Eine fröhliche, schöne Frau, kokett lächelnd, kokett die Augenlider senkend, gekleidet in den Farben der Trikolore, bleu, blanc, rouge, schwingt auf einer Schaukel hin und her zwischen Eiffelturm und Brandenburger Tor. Woran ist die Schaukel befestigt? Vermutlich an einer Wolke. Mit diesem Bild begrüßt den Leser das neue Buch der französischen Autorin und Journalistin Pascale Hugues, die seit knapp 30 Jahren für französische Zeitungen, gegenwärtig vor allem für das Nachrichtenmagazin Le Point, aus Deutschland berichtet. Deutschland à la française heißt ihr Buch. Es könnte vielleicht ebenso gut Frankreich à l'allemande heißen. Pascale Hugues, guten Tag.
Guten Tag.
Diese Dame auf der Schaukel, sind das dann am Ende Sie?
Oh, die Frage habe ich gefürchtet. Die sieht ungefähr 30 Jahre jünger als ich. Sie hat ganz lange Beine.
Dann wäre sie gerade geboren, wenn das so wäre.
Das bin ich nicht. Das ist so eine Elfe, eine Fee, die zwischen den beiden Ländern schaukelt.
So wie Sie?
Ja.
Wenn man so viel Anschwung nimmt, ist es ja doch so, dass am Ende irgendwann die Schaukel mal stehen bleiben muss. Wie ist das bei Ihnen? Ist sie dann genau in der Mitte? Also das wäre dann praktisch das Elsass?
Ja, genau. Also die Schaukel, die Gravitationsregel sagt, dass die Schaukel in der Mitte. Und bei mir stimmt das. Ich bin am Rhein geboren, in Straßburg. Und wenn man mich fragt, was ich bin, dann sage ich, ich bin erst Elsässerin, dann bin ich Französin und dann bin ich eine Europäerin, die in Deutschland lebt.
Pascale Hugues, wir wollen in dieser Stunde ausführlich über Ihr neues Buch sprechen, Deutschland à la Française. Das aus dem Umstand, dass Sie zwischen zwei Ländern leben und in keinem so ganz richtig heimisch sind, gleißende Funken schlägt, die Funken genauer, pointierter, gewitzter Beobachtung und der ungebrochenen Fähigkeit zum Staunen. Warum lassen sich denn die so freiheitsliebenden Bewohner des einen Landes bereitwillig wie die Untertanen einer großen Vergangenheit behandeln? Wie kommen die Bewohner des anderen Landes mit der Brustwarze als dem unbegreiflichsten aller deutschen Wörter klar? Und warum sollte jeder einmal auf eine Barrikade steigen? Darüber wollen wir sprechen und wir wollen in dieser Sendung Musik hören, die Sie sich gewünscht haben. Und seltsam, Piaf ist gar nicht dabei. Wie kommt denn das?
Ich kann Piaf nicht mehr leiden. Wenn man lange als Französin im Ausland lebt, kriegt man Piaf serviert in jedem Restaurant. Also das ist wirklich, es ist eine großartige Sängerin mit einer wunderbaren, rauen Stimme. Aber sie ist unerträglich geworden. Ich kriege Allergien.
Müssen Sie nicht Ausbürgerung befürchten, wenn Sie so etwas sagen als Französin?
Ich glaube, ja. Es gibt noch Mireille Mathieu.
Die Sie noch schrecklicher finden?
Ja.
Gut, also stattdessen haben Sie sich zum Beispiel einen jüngeren Chansonnier, ich weiß nicht, ob Chansonnier das richtige Wort ist, das ist auch schon so verbraucht, sagen wir ruhig einen jüngeren Musiker gewünscht, wie Vincent Delerme. Was gefällt Ihnen so an ihm?
Ja, es ist mit der französischen Chanson, das ist doch ein Wort, was schwierig ist, aber es gibt in Frankreich eine riesenlange Tradition. Also meine Großeltern haben Chanson gehört, meine Eltern und ich und meine Kinder auch. Und das sind fantastische Texten und Musik und die sind immer noch populär. Und es gibt eine Nouvelle Vague de la Chanson Française und jede Generation kriegt neue Sänger. Und das finde ich ganz fantastisch. Und das ist was ganz, ganz anderes als der deutsche Schlager.
Naja, das werden wir auch gleich hören. Vincent Delerme, Tes Parents heißt das Stück. Da ringt sich mühsam ein junger Mann das musikalische Zugeständnis ab mit den komfortlinken, superspießigen Eltern seiner neuen Freundin schon irgendwie klarkommen zu wollen.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter. Chloé m'a tellement parlé de vous.
Vincent Delerme, Tes Parents. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Zu Gast ist in dieser Stunde Pascale Hugues mit ihrem neuen, vor kurzem bei Rowohlt erschienenen Buch Deutschland à la Française. Madame Hugues, dass Sie in dieser Sendung vor allem Musik der Nouvelle Scène Française hören wollen, hängt das auch mit Ihrem Wunsch, einem vielleicht hoffnungslosen Wunsch zusammen, nicht so ganz den Anschluss an Ihr Heimatland zu verlieren?
Ja, das ist eine sehr, sehr schmerzliche Erfahrung. Ich war jetzt gerade in Paris für ein paar Tage und man merkt, dass man ja den Anschluss verloren hat, dass dieses Land, wo man geboren ist, wo man sehr lange gelebt hat, sich wie ein Schiff so ohne Anker so langsam entfernt von einem. Und das ist ein sehr schmerzvoller Gefühl. Auf die andere Seite bleibt eine Neugier und eine Entdeckungslust. Also ich war jetzt 4 Tage mit meiner jungen Nichte in Paris und die hat mir die ganze Innenviertel gezeigt und ich hatte das Gefühl, ich entdecke meine Hauptstadt wieder. Wenn ich hier leben würde oder öfter da gehen würde, dann würde das nicht der Fall sein. Und das ist diese Distanz erlaubt neue Entdeckung und ein frisches Blick und das ist wunderbar. Das ist eine Chance.
Entdecken Sie Ihre Hauptstadt wieder, weil Sie sich so verändert hat oder einfach, weil sie so selten da sind?
Beides. Auch weil ich in Berlin lebe, kann ich vergleichen. Also ich habe in diesem Sommer London, Paris, Berlin innerhalb eine große Woche. Und das ist, dass der Vergleich erlaubt, ein frisches Blick.
Zu welchen Schlüssen kommen Sie denn dann, wenn Sie diese 3 zentralen Hauptstädte Europas in wenigen Tagen besichtigen?
Also London liebe ich, weil es eine große, riesige Multikulti-Metropole ist. Also ein Moloch, weil die Engländer sehr skurril sind und weil ich da sehr schöne Erinnerungen habe. Paris ist eine Schönheit. Es ist wie ein Tannenbaum. Ja? Überall, an jeder Ecke ist was. Es ist sehr raffiniert. Es ist eine Steinmetropole, also sehr wenig grün. Auch sehr Multikulti. Und dann kommt man nach Berlin. Wir hatten jetzt die letzten Tage wunderschönes Wetter. Und dann sind diese Parks und diese Lässigkeit. Berlin ist nicht so schön, aber es ist eine Stadt, wo man sehr, sehr gut leben kann. Überall mit dem Fahrrad. Es ist sehr, sehr ruhig. Also es ist nicht Multikulti. Ich empfinde Berlin als eine sehr weiße Stadt, als eine sehr deutsche Stadt, sehr homogen. Aber man läuft langsamer in Berlin. Das ist auch interessant, die Bürgersteig zu vergleichen. Also in Paris sind die Bürgersteig ganz eng. Und probieren Sie mit einem Kinderwagen über die Bürgersteig. Das ist fast unmöglich. Und alle Leute, zack, 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 laufen sehr, sehr schnell. Und in Berlin gibt es diese riesenbreite Bürgersteige, wo Sie wirklich flanieren können, sich aufhalten können. Manche Leute haben ihre Tische auf dem Bürgersteig und frühstücken da, also in den Kiezen wie Kreuzberg oder Schöneberg. Und die 3 zusammen, es ist eine wunderbare Kombination.
Eine seltsame Ironie der Geschichte, dass im Jahr 2017 auf einmal die Deutschen zu Flaneuren geworden sind und die Franzosen sich zack-zack-mäßig bewegen. Aha. Das ist etwas, worauf wir sicher noch zurückkommen in diesem Gespräch. Pascal Hueck, Sie waren, wenn ich das richtig sehe, Ende 20, als Sie Frankreich, ich will nicht sagen für immer, aber jedenfalls bis heute dauerhaft verlassen haben. Von 1986 bis 1989 haben Sie als Korrespondentin für die Tageszeitung Libération in London gearbeitet. Seitdem, also seit 1989, sind Sie in Deutschland, erst Bonn, dann Berlin. Das heißt, Sie gingen, als François Mitterrand, Jahrgang 1916, französischer Präsident war, und blicken heute auf ein Frankreich, das von Emmanuel Macron, Jahrgang 1977, regiert wird. Wie fern ist Ihnen Ihre Heimat gerückt?
Ja, sehr, manchmal sehr fern, weil ich manchmal die Angst habe, dass ich nur ein Klischee oder ich habe ein Bild von meinem Land, das völlig antiquiert und nicht mehr die Realität passt. Das ist sehr, man erschreckt sich wirklich ab und zu. Und man hat dieses Gefühl, also das kennt jeder, der im Ausland lebt oder der zwischen 2 Kulturen zerrissen ist, dass man nirgendwo gehört. Also ich gehöre definitiv da nicht mehr richtig. Aber ich gehöre auch hier nicht und das werde ich nie tun. Und das ist eine ungemütliche Position, auf die andere Seite eine große Chance, weil das bereichert. Es ist wunderbar, also in meinem Fall 3, weil England gehört auch dazu, 3 Kulturen in sich zu tragen, 3 Mentalität. Ich würde es nicht wechseln, obwohl ich manchmal, also nicht mehr ändern, obwohl ich manchmal sehr neidisch bin auf Leute, die auf einen Guss gebaut sind. Ja, also wenn ich ins Elsass komme und ich treffe meine alte Schulfreundinnen und die haben immer da gelebt, die haben Elsässer geheiratet, die fahren jetzt ab und zu in den Ferien, aber die sind aus Straßburg, Schlusspunkt. Und manchmal bin ich ein bisschen neidisch, aber dann sehr schnell wieder nicht.
Ein bisschen wehmütig schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie hätten das Spektakel der Amtseinführung des neuen Präsidenten aus der Ferne betrachtet, vom Fernseher in Ihrem Berliner Wohnzimmer aus. Wären Sie denn gern dabei gewesen?
Oh ja, ja? Oh ja. Also das war schon, Also wenn ich jetzt vergleiche mit dem deutschen Wahlkampf, der so ruhig, so langweilig, so, also man weiß, was kommt, es ist stabil.
Oh, Sie wissen, was kommt, lassen Sie es uns wissen.
Sie wissen nicht? Ich glaube, wir wissen
alle. Die Wahl
alle.
Ist doch geheim und frei. Und
wir wissen alle. Und diese Revolution in Frankreich, dass man in einem Land, also ich war sehr stolz auf Frankreich, dass man in einem Land alles über Bord werfen kann. Das war schon was Unglaubliches. Auch wenn diese Inszenierung im Louvre, also als Emmanuel Macron gerade gewählt wurde und dann in der Dämmerung in dem Cour Napoléon im Louvre so ganz langsam marschiert ist, mit Beethoven im Hintergrund. Also das scheint mir, ich hatte eine Träne und meine Kehle war ein bisschen zu. Aber es ist einfach, als wenn man lange in Deutschland gelebt hat oder im Ausland, es ist auch ein bisschen lächerlich.
Nun, jedenfalls ist es so, dass kein Mensch sich an irgendeine Amtseinführung einer deutschen Bundeskanzlerin oder eines deutschen Bundeskanzlers erinnern kann oder auch, um auf die richtige hierarchische Ebene zu kommen, eines Bundespräsidenten. Ja. Irgendwann ist halt der erste Tag der Amtszeit und dann geht's los.
Ja, da kriegt Frau Merkel, also wenn ich mich, sie schwört auf den Bibel im Bibel im Bundesrat, da kriegt sie einen Blumenstrauß und einen Kuss und das war's, ja. Aber können Sie sich vorstellen, wenn sie jetzt unter den Linden defilieren würde, also am nächsten Tag ist Emmanuel Macron dann in ein Militär Fahrzeug zu zeigen, der ist Chef der Armeen, über den Champs-Élysées, also eine halbe Stunde Parade bis zum Arc de Triomphe und da wartete die ganze Militärhierarchie auf ihn. Das ist natürlich in Deutschland unvorstellbar.
Aber warum brauchen die Franzosen so eine Art Königsweihe? Sie haben den König doch geköpft.
Ja, vielleicht deswegen. Also, wenn man jemanden so mal, und tue le père, man tötet den Vater, aber der ist immer noch da. Es ist, also, wenn ich rational bin, verachte ich das und finde ich das wirklich lächerlich und wieso und nicht mehr zeitgemäß. Aber wenn ich emotional bin, dann bin ich gerührt. Ich finde, das hat was, ja.
Dann machen wir doch mal die Aufteilung der Person, Pascal Hueck. Zu welchen Anteilen sind Sie emotional und zu wie vielen rational?
Ah, ich glaube emotional erst und dann probiere ich das abzudecken mit ein bisschen Rationalität und Analyse. Und das hilft wieder, wenn man aus der Ferne guckt und wenn man in eine andere Gesellschaft lebt, ist das viel einfacher, also für mich Frankreich dann auseinanderzunehmen und zu analysieren oder ein bisschen eine gesunde Distanz zu nehmen.
Si tu as oublié tes clés ce matin, c'est que l'amour t'a pris sur son dos. Si tu as manqué, raté le train, c'est que...
Das war wieder und auf Wunsch unseres Gastes Pascal Hueck Musik aus dem Bereich der Nouvelle Chanson Française L'Étourderie von Camille. Pascal Hueck, soll man Sie nun eigentlich bedauern dafür oder beneiden, dass Sie heute gar kein richtiges Heimatland mehr zu nennen wissen? Deutschland ist es noch nicht, auch nach 30 Jahren nicht. Und Sie schreiben, Sie wissen nicht, ob es das jemals sein wird. Frankreich nicht mehr so ganz.
Ich glaube, beneiden. Es ist immer besser, mehr zu haben als zu wenig. Ich glaube, beneiden.
Sie haben schon angesprochen, in Straßburg zur Welt gekommen. 1959 war das. Auch vom Elsass könnte man doch vielleicht sagen, das ist irgendein Raum zwischen diesen beiden Nationalstaaten. Weder das eine noch das andere so ganz. Wie sehr fühlt man sich da französisch und wie sehr deutsch?
Ich habe immer das Gefühl, dass wir Elsässer ein sehr besonderes Blick auf Deutschland haben. Wir haben ganz lange die deutsche Geschichte geteilt. Mhm. Also wir waren Deutsche ganz, ganz lange. Meine Großeltern sind als Deutsche geboren. Dann kam der Krieg. Dann sind wir Nachbarn, sehr enge Nachbarn. Es ist eine komplizierte Nachbarschaft. Also ich glaube, dass wir uns sehr deutsch fühlen. Also ich habe definitiv eine deutsche Seele in mir. Auf die andere Seite, seit dem Krieg ist es auch sehr, man will ein bisschen Distanz behalten. Man möchte nicht, dass die richtigen Franzosen uns als Deutsche betrachten. Es ist wahrscheinlich einfacher für eine richtige Französin, Deutschland zu betrachten, als für eine Elsässerin. Manchmal bin ich sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass ich sehr viele Vorurteile habe und dass meine elsässische Geschichte sich dazwischen funkt. Und das ist mein Blick verändert auf Deutschland.
Von diesem Amalgam, diesem deutsch-französischen Amalgam, erzählen Sie eine faszinierende Geschichte in Ihrem Buch Marthe et Mathilde. Marthe und Mathilde waren Ihre Großmütter. Sie waren außerdem, das fängt das Spektakuläre schon an, das aber dann noch viel weiter geht, sie waren außerdem beste Freundinnen und sowieso miteinander verknotigt durch eine schier unglaubliche Parallelität ihrer Leben. Also im selben Jahr geboren, glaube ich, im selben Jahr auch im Abstand weniger Wochen gestorben, sehr alt geworden, fast 100, glaube ich. Im selben Jahr geheiratet, im selben Jahr den ersten Sohn verloren und also eine unglaubliche Geschichte. Sie waren irgendwie einerseits ganz unterschiedlich, die eine Deutsche, die andere Französin und doch irgendwie auch eins, oder?
Ja, ich glaube, dass sie auch sehr komplementär waren, wie es oft ist bei Paaren. Also die eine war, die Deutsche war sehr gebildet, sehr launig und die Elsässerin war nicht so gebildet, aber sehr bodenständig und sehr optimistisch. Und die haben sich ergänzt. Ja? Die eine hat zum Beispiel, die Deutsche hat die Elsässerin oder die Französin zu Ausstellungen mitgebracht und mitgenommen und hat ihr die Fenster zur Welt geöffnet und die andere hat ihr Sicherheit und Halt gegeben. Und das funktionierte 95 Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut.
War es für Sie als junge Frau klar, dass Sie einmal in Deutschland arbeiten würden?
Oh nein, ich habe einen riesen Bogen gemacht. Also Sie wissen, wie es hat sich sehr verändert. Aber Deutschland war sehr nah. Also mein erster Schulaustausch, ich war in Karlsruhe. Also das ist so ungefähr 20 Minuten mit dem Auto, ein bisschen mehr mit dem Auto. Und das ist nicht besonders exotisch. Ja? Also es war zu nah und es gab sehr viele in die 60er, 70er, 80er Jahren noch sehr viele Vorurteile. Es ist nicht so spannend wie England, wo alles unterschiedlich war, wo die Engländer ein bisschen verrückt, wo das Klassensystem anders ist. Also vielleicht liegt das daran, dass Deutschland sehr satt und sehr reich war. Und sicher, aber ein bisschen nicht sehr sexy.
Und dann kam aber der Tag, an dem Ihre damalige Zeitung Libération Sie von London nach Deutschland geschickt hat. Noch nicht nach Berlin, sondern nach Bonn. Mhm. Also von der Weltstadt in die kleine Provinzstadt am Rhein. Da haben Ihre Kollegen Sie doch sicher aufrichtig bedauert, oder?
Ja, also ich war sehr jung und da ich Elsässerin bin, haben alle gedacht, ich kann Deutsch perfekt. Sie merken, ich kann es immer noch nicht perfekt.
Das ist ja nun unwahr.
Ich kann es gut, aber ich höre, wenn ich spreche, dass ich die ganze, wie nennt man das, Déclinaison und das stimmt irgendwie nicht.
Das hören ja nicht mal wir.
Und die Genre und die Genre stimmen auch nicht. Aber also, das wird sich nicht mehr verändern. Nein, und dann haben die gesagt, ja, die ist jung, aber sie spricht Deutsch und sie ist Elsässerin. Und dann bin ich in Bonn gelandet und die erste Nacht habe ich nur geheult. Es war nach London, also der Schock war enorm.
Also es war wirklich eine Zwangsverpflichtung? Sie
hatten da kein Mitspracherecht? Nein, natürlich.
Oder mussten Sie das einfach als Chance begreifen?
Nein, ich habe gesagt ja und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich da ja gesagt habe. Ich war sehr glücklich in England und ich weiß jetzt, dass es um meine Identität, meine Geschichte hat mich da gezogen, ja, weil ich da kaum war. Da habe ich angefangen, also wirklich Deutsch zu lernen. Ich konnte es sehr wenig, also Schuldeutsch, und nach die Wurzel meiner Familie zu suchen. Und es war wunderbar. Ich war jetzt gerade in London und ich habe gesagt, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nie geschrieben oder ich weiß nicht, was aus mir. Aber diese Zäsur war sehr, sehr wichtig. Und es war unglaublich wichtig, Deutschland kennenzulernen. Es ist doch ein faszinierendes Land. Ich habe mich nie gelangweilt, keine Sekunde.
Gab dann ja auch irgendwie keinen Grund zur Langeweile, weil ja dann doch einiges passiert ist. Für viele, für fast alle sehr unverhofft, kam dann eben in jenem Jahr 1989 die friedliche Revolution in der DDR, der Mauerfall, später dann die deutsche Einheit, der holprige Einheitsprozess. Ein Glück, diesen außerordentlichen Moment der Weltgeschichte miterlebt zu haben, schreiben Sie in Ihrem neuen Buch. Was fanden Sie so berauschend an dieser Zeit, die doch vielen dann auch in den Folgejahren einiges an Ernüchterung brachte?
Jedes Mal, wenn ich diese Bilder von die Mauereröffnung, habe ich Tränen in den Augen. Ja, das war also dieses ganze Prozess vom Anfang bis in die 90er, bis heute zu verfolgen, war so spannend. Und als Journalist oder als Zeitzeuge einer Epoche ist das ein Riesenglück, wenn man dabei sein kann. Das waren wunderbare Jahre und ich habe am Anfang nur in der DDR bin gereist und ich hatte meinen Führerschein, aber konnte sehr schlecht fahren, habe mich nicht getraut und ich habe das dann den Zug genommen. Und im Zug haben die Leute so viel gesprochen und dann haben sie mich nach 2 Stunden Zugfahrt gesagt, sie schlafen bei uns auf der Couch und dann haben wir weiter die ganze Nacht gesprochen. Und so habe ich wirklich Deutschland kennengelernt, also durch die DDR.
Pascal Hueck, wir wollen Ihre musikalische Wiedereingliederung ins neue Frankreich mal ganz kurz unterbrechen, um ganz alte Musik zu hören. Ganz alt und sehr französisch, Jean-Baptiste Lully. Sophie Daneman sang Trop indiscret amour, devoir trop rigoureux aus dem Ballett Les Muses von Jean-Baptiste Lully. Die Sopranistin wurde begleitet vom Ensemble Les Arts Florissants unter William Christie. NDR Kultur, Klassik à la carte, heute mit der Journalistin Pascal Hueck, deren neues Buch Deutschland à la française gerade erschienen ist. Deutschland mit dem Blick einer Französin betrachtet, aber durchaus auch umgekehrt. Deutsche Augen schauen auf französische Zustände. Und die Elsässerin bindet dann alles zusammen. Was sagt denn eigentlich das Klischee? Das bildet ja eigentlich ganz interessante Gegensatzpaare. Hier der freiheitsliebende Franzose, dort der ordnungsvernarrte Deutsche, hier der Savoir-vivre-Spezialist, dort der regelwütige Bürokrat. Und dann, Pascal Hueck, besuchen Sie im Abstand weniger Wochen die jeweiligen Tage der offenen Tür im deutschen Bundeskanzleramt und im Élysée-Palast, dem Sitz des französischen Präsidenten. Und was durften Sie da erleben?
Ich habe La Journée des Portes ouvertes, also Tag der offenen Tür im Élysée-Palast. Und ein paar Wochen später war ich im Kanzleramt, auch zum Tag der offenen Türen. Und diese zwei Orte der Macht sagen so viel über die Übung der Macht, über der Sinn für Demokratie, über was ist ein Kanzler, was ist ein Präsident. Und es war faszinierend. Also um reinzukommen im Élysée-Palast, muss man 6 Stunden anstehen. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Und das sagt viel über die Faszination der Franzosen für ihr Präsident und für die Macht.
Die machen das dann auch einfach umstatt.
Die machen das. Die nehmen ein Picknick mit und Kaffee, Thermoskaffee. Dann hat es geregnet, dann hatten die alle Regenschirme. Es ist, also meine Füße, meine Beine, es ist 6 Stunden. Sie stehen, also es ist nicht, dass sie laufen. Sie stehen, nach 4 Stunden kommt eine Toilette. Also da muss man schon, und wenn sie die Schlange verlassen, um zur Toilette zu gehen, einen Kaffee, dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Also das hat sich sehr gelohnt, weil nach 6 Stunden sind wir angekommen. Ich war noch nie, es ist sehr, sehr schwer, im Élysée zu kommen, auch als Journalist. Und kaum waren wir da, kam Hollande raus und ist dann 3/4 Stunde geblieben auf die Terrasse und hat mit allen gesprochen. Also das war schon, aber es sagt sehr viel. In dieser Schlange haben alle Leute gesagt, ja, es reicht und dieser Präsident, alle korrupt, also eine politische Verdrossenheit und eine Hass auf die Macht, aber trotzdem stehen die Leute Schlange. Und das Élysée-Palast ist für die Franzosen sehr, sehr wichtig. Die wollen auch nicht, dass, also es ist ein kleines, wunderschönes Schmuckpalast, viel zu klein für die Übung der Macht. Da gibt es keinen Platz für die Büros. Es ist sehr schwer mit den Kabeln für die neue Technologie. Alles ist geschützt. Also wie sagt man das?
Alles wird praktisch auf altem Stand gehalten. Ne?
Alles wird auf altem Stand gehalten. Man darf nichts anfassen. Es ist alles sehr fragil. Es bröckelt ein bisschen. Aber die wollen nicht, die Franzosen wollen nicht, die Präsidenten auch nicht umziehen. Es gab ein paar Präsidenten, die gesagt haben, wir könnten so in was Größeres oder was Modernes bauen, wie das Kanzleramt. Die Franzosen wollen diese Tradition behalten. Und es ist wirklich ein Paradox zwischen dieser Liebe für Tradition und was die Franzosen gerade gemacht haben, dass sie das ganze Parteisystem erstmal geplatzt haben lassen. Ja?
Woher kommt diese Sehnsucht nach der Vergangenheit? Sie erzählen ja auch von den 1000 Verboten, die zum Beispiel im Jardin de Luxembourg herrschen, im Unterschied zur totalen Anarchie im Berliner Tiergarten, und davon, wie stolz man beim französischen Senat darauf ist, dass der Jardin de Luxembourg noch genauso aussieht wie im 19. Jahrhundert, als wäre das irgendwie erstrebenswert. Woher diese Sehnsucht nach dem
haben
Beharren?
Die Deutschen haben diese Sehnsucht viel mehr. Ich will nicht diese
nennen Sie das Stadtschloss, genau. Ja, okay,
diese
Berliner
Fass eröffnen. Aber als ich jetzt letzte Wochenende in Paris flaniert bin, habe ich gedacht, es gibt in Paris, glaube ich, 1600 Monuments historiques, also historische Denkmäler, die gepflegt werden müssen. Das ist viel zu viel, das ist unheimlich teuer. Und deswegen, es ist eine Abondance, eine Fülle von Altes. Also diese Stadt ist ein wunderschönes Museum. Es ist nicht zerstört worden. Und ich habe wieder verstanden, warum die Deutschen diese monströse Kopie da mitten in ihrem Berlin gebaut haben. Also es ist einfach ein Kit aus Lego. Es ist absurd, für, dass man dieses Schloss wiederbauen könnte, statt ein guter Architekt zu fragen, was Zeitgenössisches, was Fresches zu bauen. Aber ich habe da verstanden, ja, die Deutschen haben das nicht mehr. Sie haben in Berlin nicht 1600 alte Gebäude. Und dass hier eine Riesensehnsucht nach, auch ein bisschen wie Paris, auch eine Vergangenheit. Und dass man da vergisst, dass man, wenn die Vergangenheit weg ist, wenn die Gebäude kaputt sind, man kann die nicht wieder aufbauen. Ja, und bei uns, wir haben das und wir stehen dazu. Und als ich im Palais du Luxembourg, also das ist, wo der Senat ist, dann hat einer der Führer da gesagt, und gucken Sie da, Sie gucken auf 4 Jahrhunderte Geschichte in diesem Gebäude. Wo kann man das sagen? Im Kanzleramt, wie viele Jahre sind das? 10, 20? Reichstag, ja, es ist eine gebrochene Geschichte, es gibt die neue Kuppel und die Geschichte, man kann nicht stolz sein, es ist auch sehr viel Schlimmes passiert da. Das ist das große Unterschied zwischen unseren zwei Ländern.
Sie müssen jetzt noch erzählen, welchen Eindruck der Tag der offenen Tür im Kanzleramt auf Sie gemacht hat, im Unterschied zum Tag der offenen Tür im Élysée.
Also es war ein sehr heißer Tag. Ich habe 10 Minuten Schlange gestanden, dann kam eine Hostess, sie hat mir eine Flasche Wasser gegeben und dann geht man rein. Und dann sind die Leute angezogen, es war unfassbar. Kurze Hose, Flipflops, man hat die BH-Träger gesehen unter den T-Shirts und Leute haben auf die Wiesen gelegen. Dann kam die Kanzlerin und überall gibt es Dixi-Klo und was zu essen. Also es war viel, viel low-key. Die Kanzlerin ist auch in der Menge gelaufen. Man könnte die fast anfassen. Und das war mir auch sehr, sehr sympathisch. Naja, ganz locker.
Männer in kurzen Hosen und Flipflops.
Ja, das vielleicht nicht, aber diese Lockerheit der Macht. Also der Präsident, wenn er an seinem Schreibtisch sitzt im Élysée, guckt er auf einen wunderschönen Privatgarten und die Gärtner pflegen die alte Rhododendrons und die Bäume sind hunderte von Jahren alt. Und die Kanzlerin, wenn sie an ihre Fenster steht, dann sieht sie die nackte Sonnenanbeter im Tiergarten und die Türken, die grillen und die Jogger. Und das sagt auch sehr viel. Also sie sieht das Volk und er sieht die Vergangenheit.
Dann haben Sie gesagt, dass keiner der bisherigen französischen Präsidenten es gewagt hat, irgendetwas zu ändern an seinem Amtssitz, auch wenn die sich vermutlich jedenfalls alle, zumindest die letzten, nicht besonders wohl dort gefühlt haben, weil da halt alles vollgestellt ist mit historischem, antikem Plunder und weil da einfach auch kein Platz ist, sinnvoll zu arbeiten. Aha. Und denkt man sich, dass doch zumindest vielleicht der junge, dynamische Macron es schaffen könnte, da was anzupacken und zu sagen, so, ich muss da jetzt raus aus diesem Museum und suche mir was Neues. Es gibt, Sie haben es angesprochen, genug repräsentative Gebäude in Paris.
Der Einzige, der wirklich was Wesentliches verändert hat, war Georges Pompidou. Der war ein Liebhaber der zeitgenössischen Kunst und der hat ein, zwei Salons so ganz, ganz wie ein Raumschiff möbliert und mit Vasarely an die Wände. Das waren die 70er Jahre.
Genau.
Ja? Und das sieht jetzt sehr, sehr retro. Also das sieht Vintage, das könnte man so in schicke Boutiquen in Prenzlauer Berg jetzt kaufen, diese ganzen Möbel. Und ich weiß nicht, was Macron vorhat, wie Madame Macron ihre Salons jetzt, also jeder Präsident kann ein bisschen was ändern, mindestens in die Privatapartments. Aber Macron hat ganz klar gesagt, ich bleibe hier, das ist der Sitz. Also der ist ein junger Mann, der auch sehr, sehr, nicht konservativ, weil der hat einen Sinn für Tradition, sein Held und ist de Gaulle und er bleibt im Élysée.
Wie bewerten Sie denn überhaupt die ersten 4 Monate des neuen Präsidenten? Die Erwartungen waren groß und von außen betrachtet hat er doch auch ein eigentlich ganz eindrucksvolles Bild abgegeben, angefangen vom Tag, noch nicht mal vom Tag der Amtseinführung, eigentlich schon eine Woche vorher, dem Tag des Sieges, als er so ganz allein und einsam durch den Regen schritt. Aber nun muss man lesen, dass er schon jetzt offenbar tief in der Gunst der Franzosen gesunken ist. Meinungsumfragen sagen das jedenfalls. Was ist da los?
Oh, das ist so, also das ist typisch für zu viel Bewunderung, zu viel Erwartungen. Es ist wie diese leidenschaftliche Liebe, die dann sehr schnell umkippt, weil die Realität kommt und dann wird es ein bisschen langweiliger. Man muss jetzt abwarten und man muss auf die Gewerkschaften abwarten, auf die Straße abwarten. Ich habe heute Vormittag France Inter gehört, das französische Radio, und da feilen die Gewerkschaften schon ihre Messer und die ersten Streiken sind sind angesagt. Also das wird, ja, es wird sehr schwer. Aber ich will keine Prognose machen. Ich fand, dass er scheinen die Franzosen ein bisschen mehr optimistisch zu sein. Er hat wirklich etwas bewegt. Und jetzt muss man sehen, was er machen kann. Die Strukturen sind sehr steif. Die alten Parteien warten auf ihn und werden ihm keine Geschenke machen. Die Gewerkschaften sind sehr, sehr, also auf Krawalle, auf Kontroverse, sehr unterschiedlich wie in Deutschland. Mhm. Das wird nicht einfach sein.
Dominique A. ist ein prominenter Vertreter der Nouvelle Chanson Française, die Pascal Hugues gern hört und wir jetzt auch.
Pour avoir une fois, trois fois.
Unalbeda heißt dieses Stück von Dominique A. zu hören in Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Pascal Hugues, Le Point-Korrespondentin in Berlin und Autorin des Buchs Deutschland à la Française. Wir haben uns zuletzt vor einem halben Jahr in Hamburg getroffen. Da waren Sie gemeinsam mit der Schriftstellerin Gila Lustiger zu Gast in unserem Hörsalon im Bucerius Kunstforum zum Thema Ouvertüre Belle France. Kann man übrigens noch nachhören bei uns im Internet ndr.de/ndrkultur. Und da haben Sie uns erzählt, dass Sie von der Redaktion den Auftrag bekommen hätten, einen Artikel darüber zu schreiben, was die Deutschen von den Franzosen denken. Undenkbar früher in Zeiten vor der sogenannten Identitätskrise, da war es den Franzosen noch herzlich egal, was alle Welt von ihnen denkt, solange ihnen selbst klar war, dass sie die Herrlichkeit der Welt bilden. Nun aber wollen die Franzosen wissen, wie denken die Deutschen über uns? Was haben sie herausgefunden bei ihrer Recherche?
Nicht sehr Positives, weil das Bild der Deutschen war, das ist ein Land, der reformunfähig ist, der sehr gelähmt ist, der in einer Depression steckt. Das war die Hochzeit der Front National, das war vor den Wahlen und die Deutschen haben sehr, sehr große Angst gehabt, dass der Marine Le Pen gewinnt. Nicht sehr Positives.
Unverrückbar scheint aber doch trotzdem so eine grundsätzliche deutsche Bewunderung für Frankreich und Frankreichs Kreationen, vor allem natürlich im kulinarischen Bereich. Das drückt sich dann vielleicht etwas ungeschickt, aber doch sehr liebevoll aus, zum Beispiel dadurch, dass deutsche Bäckereien überlaufen von Croissant-Imitationen, die Sie als aufgeblähte, weiche, dickleibige Wale bezeichnen. Die schmecken doch aber trotzdem ganz gut.
Das finden Sie.
Ja, und also nichts Besseres gewöhnt vielleicht.
Gehen Sie in eine deutsche Bäckerei. Ich war in Paris und mein französischer Verleger hat mich zum Feier des Buches eingeladen zum Lunch, zum Déjeuner, also Mittagessen, bei La Durée. Und La Durée ist eine der feinsten Patisseries in Frankreich. Die machen diese berühmte Macarons, ja, wo ein Stück ungefähr 3 Euro kostet. Und das ist nur ein Häppchen. Also sie haben eine Sekunde auf der Zunge ein Wunder von Creme und Aromen.
Das ist dieses Baiser-Mandelgebäck, es in unterschiedlichen Farben gibt. Ja.
Ja, und das in Deutschland, ich habe das gesehen, mit Bio-Farben und Vollkornmehl.
Ja, das ist der protestantische Einfluss. Man muss aus allem Unvernünftigen immer noch irgendwie was Gutes machen wahrscheinlich.
Aber das schmeckt leider.
Aber es ist vernünftig.
Scheußlich. Ja, und dann habe ich auch gedacht, ja, es ist jetzt ein Klischee, man kann in Deutschland so gut essen. Es gibt gestern war ich in Kreuzberg, diese ganze Cafés, es ist auch ganz, ganz... aber diese Raffinement und ich hoffe, dass es sich nicht verliert in Frankreich. Also, dass man immer noch eine Pause macht mittags und sich gut ernährt. Aber der Tempo hat sich auch sehr beschleunigt und viele Leute essen jetzt im Büro in einem so Karton eine Salade, die schnell gemacht ist und abends geht man zu Picard. Picard ist der große Hersteller von tiefgefrorenen Speisen, sehr gut, aber und weil die Frauen arbeiten und die Männer auch, dann hat keiner Zeit zu kochen abends und in der Woche isst man dann ein Picard-Abend. Das ist schon sehr traurig.
Sie widmen diesem Macaron ja auch ein Kapitel in Ihrem neuen Buch Deutschland à la Française und da schreiben Sie dann einen Satz, über den man als Leser durchaus stolpern kann, weil ja die Assoziationen des Lesers völlig frei sind, da haben Sie als Autorin noch überhaupt keinen Einfluss drauf. Der Satz lautet: Deutschland sollte sich nicht einschüchtern lassen von einem Schönling. Also Sie nehmen da Bezug auf die Tatsache, dass Macarons jetzt mehr und mehr auch in Deutschland angeboten werden, Sie haben es gesagt, in allen möglichen vernünftigen gesundheitsbewussten Varianten. Also Deutschland sollte sich nicht einschüchtern lassen von einem Schönling. Ein Macaron ist ein Hochstapler. Ist das beabsichtigt, dass man vielleicht versehentlich statt Macaron Macron liest? Oh. Ah, offensichtlich nicht beabsichtigt.
Nein. Das ist sehr schön. Ich hatte daran nicht gedacht. Ja, das ist wunderschön.
Gut, aber Sie weisen da alles von sich. Keine Bezüge zwischen Macaron und Macron. Gut. Müssen wir wahrscheinlich die nächsten Jahre noch abwarten. Madame Ueck, es wäre noch so viel zu besprechen. Die Zeit rennt uns leider davon. Manches müssen wir jedoch noch klären und dann unsere Hörer einfach auf das Buch verweisen. Zum Beispiel ihr offensichtlich zwiespältiges Verhältnis zur deutschen Sprache am Beispiel Brustwarze. Nach ihrem Empfinden das unbegreiflichste aller deutschen Worte, weil eine Warze gemeinhin nicht dazu beiträgt, erotische Verwicklungen auszulösen. Aber dann wiederum können Sie dem Wort anscheinend doch einiges abgewinnen.
Ja, das ist das Schöne. Man kann entweder sagen, also Brustwarze ist wirklich ein Monstrum. Also das erste Mal, als ich dieses Wort gehört habe, habe ich gedacht, ich träume. Man kann das abweisen und dann kann man diese wunderschöne deutsche Sprache, die so konkret ist und so plastisch und so sinnlich, also zum Beispiel Mutterkuchen. Was für ein Wort? Wie kann man das besser beschreiben? Und der Französisch ist eine Sprache, die viel abstrakter und ein bisschen schamvoll, was die Sache des Körpers angeht. Und wir nennen das Placenta. Also wir nutzen das lateinische Wort. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Und ja, ich habe mich wirklich in diese sehr konkrete deutsche Sprache verliebt. Das einzige Wort, was mir wirklich nicht über die Lippen kommt, ist Brustwarze. Das ist wirklich schrecklich. Obwohl es die Realität viel besser beschreibt. Wieder, also objektiv sehen die Brustwarzen wie Warzen und nicht wie deux petits fonds dans la plaine. Also zwei, ich glaube, das war Apollinaire, zwei kleine, Rehe, die im Wald frei laufen. Also, aber ich finde Apollinaires Version viel schöner.
Was heißt denn dann, aber was heißt Brustwarze nochmal auf Französisch?
Les tétons. Also wo man tété ist saugen.
Achso, ja, da wird dann auf den praktischen Nutzen hingewiesen.
Ja, auch. Ja, stimmt, könnte man da. Aber es ist schöner als eine Warze.
Musik von La Tordue, Le Brouillard heißt dieses Stück. Pascal Ueck, Sie erzählen in Ihrem Buch von zwei älteren Herren, deutschen Juden, die Ende der 30er Jahre nach Frankreich emigriert waren und die jetzt, wenn sie nach Deutschland kommen, am Gang der Leute zu erkennen meinen, wie sich die Deutschen verändert hätten. Entspannt seien sie jetzt und befreit, das ist das Wort, das die Herren verwenden, befreit. Dieser Diagnose fügen Sie Ihre eigene Beobachtung hinzu, dass sich wiederum am Gang der Franzosen Ihre Nervosität, Sie haben das ja eingangs auch schon gesagt, Ihre Nervosität, Ihre Hektik zeige. Was müsste passieren, dass die Franzosen wieder zu sich finden, wieder im Einklang sind mit sich selbst?
Ja, ich glaube, es ist ganz platt, aber wenn die wirtschaftliche Situation sich beruhigen und besser gehen würde, würden die Franzosen vielleicht glücklicher sein. Es ist auch das Land in Europa, wo man am meisten Antidepressiva nimmt. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Franzosen sehr gestresst sind. Viele von meinen Freunden, also die Kinder haben die jetzt 20, 24, 25, 30 und die kriegen keinen Job. Die kriegen, wenn sie Glück haben, ein Praktikum. Sonst studieren sie ewig, leben noch zu Hause. Und ich glaube, der Gang würde lockerer sein. Also in Deutschland ist das lockerer wegen der wirtschaftlichen Situation, aber auch, weil dieses Land sich fundamental geändert hat.
Also könnte man sagen, ein Land, das alle Vorzüge, Liebenswürdigkeiten, auch Absonderlichkeiten und Absurditäten Frankreichs und Deutschlands vereint, das müsste Ihr Traumland sein. Ah, England müssen wir auch noch berücksichtigen.
Ja, aber es ist so, darf ich das sagen, dass ich fast in mir ein Tropf Glück und Erleichterung, als die Engländer den Brexit gewählt haben. Ich dürfte das nicht, aber weil
die Gedanken sind frei.
Nein, weil diese Länder, diese europäische, es sollte nicht ein großes Einheitsbrei werden. Es ist wunderbar, wenn man, also ich weiß noch, als ich ein Teenager war, bin ich nach England oder da Deutschland, dann hat man so, zum Beispiel in England, die hatten so ein Getränk, das war pur Chemie und das hieß Jungle Juice und das war so ein, mit exotische Früchte, ein Syrup und das habe ich mitgebracht und dann hat man diese weil man könnte das in Frankreich nicht finden. Oder Vitabix, diese Cereals für das Frühstück. Und dann hat man das gegessen und getrunken, ganz langsam und genossen. Und das war Exotik zu Hause. Und jetzt findet man alles überall. Und das ist das Gleiche mit Mentalitäten. Und das Interessante, als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, diese Mentalitäten sind noch so unterschiedlich. Und man kann trotz Globalisierung und alle, also Erasmus-Programm und Leute, die EasyJet und dass man verreist, es gibt trotzdem noch Nationalcharakterzüge, die sich nicht vermischen. Und das finde ich sehr schön.
Die bleiben bestehen. Da braucht man dann ja am Ende gar keinen Brexit oder Frexit oder Dexit oder was immer es geben mag. Kann man ja auch vertrauen, dass die bestehen bleiben, die
Ja. Also die Grenze muss doch ein bisschen, mindestens die kulturelle Grenze, ich finde das schön, wenn die noch da ist.
In welchem Land wollen Sie denn leben, wenn Ihre Zeit als Deutschland-Korrespondentin irgendwann einmal vorbei ist?
Oh, also...
In ferner Zukunft.
Ja. Nein, die Frage haben mir meine Kinder gestellt. Ich bin sehr glücklich in Berlin. Mhm. Also das ist eine Stadt, die mir sehr gut passt. Ich kann mich gut vorstellen, hier älter zu werden. Aber es wäre schön noch, ich war im Sommer in Genua, in Italien. Und das ist, ich habe mich in diese Stadt sofort verliebt. Diese wunderschöne Südstadt, die sich im Meer wirft und dieses leicht chaotische, laut, es riecht, es ist heiß, das liebe ich auch. Und dann die anglosächsische Länder. Ich könnte mich vorstellen, noch eine Weile in Amerika zu leben. Also das ist wunderbar, weil es ist alles noch offen. Aber als Heimat ist definitiv Berlin jetzt.
Das war Pascal Hueck in Klassik à la carte. Ihr neues Buch Deutschland à la française ist im Rowohlt Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank auch fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.